So groß ist der Herr. Und wir machen das fest an seiner Macht. Wir haben das gesungen. Und ein Ausdruck, wie mächtig Gott ist, ist der Ausdruck der Gnade. Gott vergibt uns aus Gnade. Und das ist ein Grund, auf dem unser Glaube gebaut ist. Und das sehen wir im Neuen Testament. Aber genauso sehen wir auch im Alten Testament, dass Gott gnädig ist. Vielleicht denken wir beim Alten Testament oft erstmal an Gesetze, an Gebote. Und für uns Christen kann das schnell auch negativ wirken. Das Gesetz wirkt irgendwie bedrückend, überflüssig. Da war der Glaube anstrengend. Da musste man alles Mögliche einhalten und irgendwie klappt es doch nicht so richtig. Allerdings ist die Wahrnehmung im Alten Testament und im Judentum ganz anders. Das Gesetz ist etwas Gutes, etwas Wichtiges. Ein Beispiel aus Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Spannenderweise ist das im Neuen Testament nicht anders. Auch dort wird das Gesetz als etwas Gutes und Wichtiges anerkannt. Als Beispiel 1. Timotheus 1, Vers 8. Wir alle wissen, dass das Gesetz gut ist, wenn man es sachgemäß gebraucht. Und die 10 Gebote sind doch etwas Gutes. Das stimmt doch, oder? Da sind irgendwie auch Sachen im Gebot, also gibt auch Gebote und Gesetze, Sachen, zu denen wir aber gar keinen Bezug haben. Also 10 Gebote, damit können wir irgendwie was anfangen. Aber zum Beispiel, dass man ein Böcklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen soll, ist jetzt weit weg von unserer Lebensrealität. Ich vermute, da ist ja noch niemand in Versuchung gekommen. Ich vermute, die wenigsten haben mal ein Böcklein gekocht. Aber das ist was anderes. Aber schauen wir uns die alttestamentlichen Gesetze mal genauer an. Da gibt es 613 verschiedene Gebote. Und die lassen sich ein bisschen einteilen. Da gibt es die ethischen Gebote. Da geht es darum, wie leben wir? Wie verhalten wir uns? Wie leben wir ein gutes Miteinander? Es gibt die zivilen Gebote. Da wird das gesellschaftliche Zusammenleben geregelt, das staatliche Zusammenleben auch. Und da gibt es natürlich Überschneidungen zwischen den zivilen und den ethischen Geboten. Und es gibt die kultischen Gebote. Das bedeutet, wie wird Gottesdienst gefeiert? Wie leben die Israeliten, wie leben die Juden ihren Glauben? Und es gibt auch verschiedene Gründe, warum Gesetze gegeben wurden. Ein Teil der Reinheitsgebote, da ging es einfach darum, Krankheiten einzudämmen. Dass die Ausbreitung nicht groß wird, dass Leute wieder gesund werden können. Und von den Geboten, ja, mit den Geboten, da wurde das Zusammenleben geregelt. Und das ist etwas, was, wie Gott sich das Zusammenleben vorstellt, gutes Zusammenleben vorstellt. Und dabei hat Gott auch die Kultur eines Volkes beachtet, dass die Kultur der Juden beachtet. Nicht alle Gebote hätte Gott, genauso wie sie in der Bibel sind, zu einer anderen Zeit gegeben. Das heißt nicht, dass sie unwichtig oder irrelevant oder überflüssig sind. Es heißt, dass unser Gott ein Gott der Geschichte ist, der mit Menschen einen Weg geht. Und er begibt sich in eine Kultur hinein und entfaltet sich dort, damit die Menschen ihn verstehen können. Und zugleich stellt Gott auch immer die Kultur in Frage. Und er fordert auch zur Veränderung auf. Und so ist das auch mit dem Gesetz. Es ist auch so, dass im Alten Testament eine Entwicklung stattfindet. Man merkt wirklich, wenn man da so durchgeht, da findet eine Entwicklung statt. Und es wirkt sogar an manchen Stellen fast so, dass Gott selbst mit einem Teil der Gebote hadert. Bei den Propheten wird immer mehr deutlich, worum es Gott wirklich geht. So in Amos 5. Gott sagt, ich hasse eure Feiern, geradezu widerwärtig sind sie mir. Eure Opferfeste verabscheue ich. Eure Brand- und Speiseopfer nehme ich nicht an. Wenn ihr Tiere mästet, um sie mir darzubringen, ist mir das völlig gleichgültig. Eure lauten Lieder kann ich nicht mehr hören. Verschont mich mit eurem Hafengeklimper. Setzt euch lieber für die Gerechtigkeit ein. Das Recht soll das Land durchströmen wie ein nie versiegender Fluss. Es geht nicht darum, einfach äußerlich richtig zu handeln. Hier wird das an den Opfern und an den Gottesdiensten festgemacht. Es soll etwas sein, was aus den Leuten, aus den Menschen von innen herauskommt, das sich in einem guten Umgang miteinander zeigt. Gott ging es nie um dich selbst. Es ging ihm nie darum, dass er wirklich die tollen Opfer bekommt. Und so ging es letztendlich von Anfang an um die Frage, wie man mit dem Gesetz richtig umgeht. Wie wende ich es richtig an? Das war die Frage. Und das sehen wir sowohl im Alten Testament als auch in der jüdischen Tradition. Und wir sehen das dann beim Pharisäern, dass sie ein Gesetz um das Gesetz gebaut haben, damit sie die Gebote ja nicht verletzen. Wo es nicht mehr aus innen herauskam, sondern wo sie versuchten, wo sie meinten, sie müssten alles strikt einhalten, damit sie ja nicht irgendwas Falsches tun. Und genauso war aber auch für die ersten Christen die Frage, was bedeuten denn jetzt die Gesetze und die Gebote für uns? Und ganz am Anfang war das noch nicht so schwer. Da waren die Juden in Jerusalem zum Glauben gekommen. Und sie verstanden sich als Juden. Juden, die an Jesus glauben. Und sie hielten die Gebote und Gesetze, mit Ausnahme der Opfer. Aber als es dann anfing, dass es sich ausbreitete, als eine zweite Gemeinde in Antiochia entstand, als Petrus zu Cornelius ging, die ersten Nichtchristen zum Glauben kamen, war jetzt die Frage, was passiert jetzt? Was machen wir mit denen? Müssen die sich an die Gesetze halten? Müssen sie zu Juden werden, damit sie Christen sein können? Und letztendlich wurde dann im sogenannten Apostelkonzil in Apostelgeschichte 15 ein Rahmen festgelegt. Erstmal wurde ein Rahmen festgelegt, okay, woran müssen sich diese Heiden, die Heidenchristen, halten? Und es war aber auch klar, das Gesetz gilt nicht für Christen. Dieser Rahmen hat sich auch innerhalb der Bibel, innerhalb des Neuen Testaments noch verändert. Warum ist das jetzt so? Warum gilt das Gesetz für uns nicht? Wie ist das zu verstehen? Und die Frage ist, wem wurde das Gesetz gegeben und warum? Und die Situation ist folgende. Gott hat die Israeliten aus Ägypten befreit. Und sie sind durch die Wüste zum Berg Sinai gezogen. Und sie wollten dort opfern und ihn feiern. Sie wollten ihn feiern dafür, sie wollten ihn loben, dass er sie befreit hat, dass er sie gerettet hat. Und an dieser Stelle gibt Gott die 10 Gebote. Und dann steht da in 2. Mose 20, bevor die Gebote gegeben werden, ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Das ist so etwas wie die Einleitung, wie die Überschrift, die über den Geboten steht. Das kann man für jedes einzelne Gebot setzen. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Gott ist derjenige, der zuerst handelt. Und die Form der 10 Gebote ist so etwas wie ein Vasallenvertrag. Wir kennen vielleicht Vasallen aus dem Mittelalter. Da gab es Adlige, die hatten Land und die hatten dann Vasallen, denen sie Land zur Verfügung gestellt haben, die das bewirtschaften konnten. Die mussten Abgaben dafür machen, abgeben von dem, was sie erwirtschaftet haben. Und so ist das. Wir schließen da einen Vertrag. Gott sagt, ich bin euer Gott, ich will euer Gott sein. Ich habe euch befreit, ich habe es zuerst getan. Und ich will euch segnen, ich will euch all das Gute geben, was ihr euch vorstellen könnt. Und das ist der Rahmen, den ich euch dafür gebe. Wollt ihr das oder wollt ihr es nicht? Das Volk wurde vor die Wahl gestellt. Sie konnten ja sagen, ja, wir wollen das. Oder sie konnten nein sagen, nee, das können wir uns nicht vorstellen. Also sie haben ihn eingewilligt. Sie haben gesagt, ja, du sollst unser Gott sein. Wir wollen uns daran halten und ja, wir wollen an dich glauben, dich anbeten. Und das ist der alte, der erste Bund. Und auch die ganzen anderen Gesetze, die dann kommen nach den 10 Geboten, die schließen daran an. Das ist die Grundlage dafür. Und wir leben jetzt durch Jesu Tod und seine Auferstehung im neuen Bund, im zweiten Bund. Und unser Bund basiert eben nicht auf Geboten und Gesetzen. Sie basiert auf dem Kreuz, dass Jesus gestorben ist und auferstanden ist. Das ist die Grundlage für unseren Glauben. Aber wie passt das mit dem Vers auf 1. Timotheus, den ich vorhin gelesen habe, zusammen? Ich lese noch mal ein Stück weiter. Wir alle wissen, dass das Gesetz gut ist, wenn man es sachgemäß gebraucht. Man muss nämlich wissen, für wen es bestimmt ist. Es ist nicht für Menschen da, die tun, was vor Gott recht ist, sondern für die, die nach Gottes Willen leben, die nicht nach Gottes Willen leben und sich gegen ihn auflehnen. Es richtet sich an gottlose und sündige Menschen, denen nichts heilig ist, die keine Ehrfurcht kennen. Und dann kommt eine Aufzählung, was er da so alles drunter versteht, die er abschließt und alles mögliche andere. Also, das Gesetz ist dafür da, Menschen zu zeigen, dass sie es nicht schaffen, absolut gut zu leben. Wir kriegen es nicht hin als Menschen, von uns auch heraus alles richtig zu machen. Es gibt Menschen, die führen ein gutes Leben, wirklich gutes Leben. Aber trotzdem haben die auch Schuld in ihrem Leben. Das gehört zum Menschsein dazu. Bedeutet das jetzt, dass die Gesetze irrelevant für uns sind? Können wir die einfach wegtun? Nein. Auch wenn sie keine festen Gebote mehr für uns sind, helfen sie uns etwas zu verstehen. Zu verstehen, wie Gott sich gelingendes Leben vorstellt. Und sie sind ein Ausdruck von Gottes Wesen. Sie zeigen, was ihm wichtig ist und wie er ist. Und die ethischen und auch manche zivilen Gebote führen uns einfach auf den richtigen Weg. Sie zeigen uns eine Richtung. Und so sind natürlich auch die 10 Gebote gut und sinnvoll. Da können wir etwas daraus lernen. Aber eben nicht als Gesetz, das wir einhalten müssen, um mit Gott in Beziehung zu treten. Sie sind eine gute Orientierung. Daraus stellt sich mir die Frage, wenn es nicht um Gebote geht, worum geht es dann eigentlich? Und das Problem und die Lösung werden in Römer 5 deutlicher. Ja, die Sünde Adams brachte Verdammnis über alle Menschen, aber die Tat von Christus, sein erlösendes Handeln, macht alle Menschen in Gottes Augen gerecht und schenkt ihnen Leben. Weil ein Mensch Gott ungehorsam war, wurden viele Menschen zu Sündern. Doch weil ein anderer Mensch Gott gehorchte, werden viele Menschen in Gottes Augen gerechtfertigt. Das Gesetz aber wurde gegeben, damit alle Menschen erkennen konnten, wie sündig sie waren. Doch als das Ausmaß der Sünde unter den Menschen immer größer wurde, ist Gottes wunderbare Gnade noch grenzenloser geworden. So wie die Sünde also über alle Menschen herrschte und ihnen den Tod brachte, so herrscht jetzt Gottes wunderbare Gnade. Durch sie werden wir vor Gott gerecht gesprochen und gewinnen durch Jesus Christus, unseren Herrn, das ewige Leben. Das Problem ist eben nicht oder nicht nur, dass wir etwas Falsches tun, dass wir schuldig werden an anderen und an Gott oder wie man so sagt, sündigen. Das Problem ist, dass die ganze Welt, die ganze Schöpfung durch die Sünde beeinträchtigt ist. Es hat eine Zustandsveränderung gegeben. Es ist etwas wie eine unheilbare, tödliche Krankheit, die sich durch diese Welt zieht. Und das Gesetz hat gezeigt, allein dadurch gut leben zu wollen, können wir dem nicht entfliehen. Und das zeigt der Tod. Aber Jesus hat es geschafft, diesen Kreislauf zu durchbrechen. Er hat die Krankheit besiegt und er schafft es zum Leben und besiegt den Tod. Und damit schafft er eben den neuen Bund. Und dabei geht es eben nicht nur um Vergebung, sondern um Gnade. Vielleicht irritiert dich der Satz. Das Wort Gnade wird manchmal mit Vergebung gleichgesetzt. Das ist aber nicht ganz richtig. Es ist mehr und es bedeutet, etwas zu schenken, wie man schenken sollte. Also ich schenke freiwillig, gerne, ohne Hintergedanken. Einfach, weil ich jemandem eine Freude machen möchte und weil ich es gerne mache, aus Liebe. Ja, Vergebung, die wir erfahren, das ist eine Gnade. Sie ist wichtig und sie ist die Grundlage für unseren Glauben. Aber sie löst das Problem nicht. Vergebung reicht nicht, wenn es darum geht, dass wir irgendwie, oder reicht nicht, wenn es nur darum geht, wenn es nicht nur darum geht, ich fange nochmal an. Vergebung reicht nicht, wenn es nicht nur darum geht, dass wir einfach gerettet werden. Es geht darum, dass wir auch in Gottes neue Welt passen. Und das kann das Gesetz nicht bewirken, das haben wir geklärt. Aber die Gnade kann es. Denn Gott hat einen Plan und den hat er schon bei den Propheten angekündigt. In Hesekiel 36 steht, mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt, meine Gebote achtet und sie befolgt. Und Paulus macht das nochmal deutlich, was das so wirklich in der Tiefe bedeutet. Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Gott schenkt uns den Heiligen Geist. Der Heilige Geist lebt in uns, wenn wir zu Jesus gehören. Und durch den Heiligen Geist lebt Jesus in uns. und wir werden zu einem neuen Menschen. Dieser Wandel ist entscheidend. Es geht nicht mehr um äußere Gebote, sondern es geht darum, dass es aus unserem Inneren hervorkommt, dass es von innen herauskommt. Und wir merken ja, dass eine Entwicklung nötig ist. Das ist nicht einfach da. Und die Gebote helfen uns dabei, das zu entwickeln. Es geht eben nicht nur um Rettung. Es geht nicht nur darum, irgendwie gerettet zu werden, sondern es geht darum, ein Mensch zu werden, der in Gottes neue Welt passt. Und diese neue Welt ist bereits angebrochen. Jesus spricht davon, dass das Reich Gottes nahe ist, dass es bereits angefangen hat. Es ist noch nicht vollständig, es ist noch nicht ganz da. Aber der Anfang ist gemacht und wir leben darin. Und wir sind seine Boten als neue Menschen, in denen Jesus durch den Heiligen Geist lebt. In Gottes Reich gehen die Uhren anders. Das Leben sieht anders aus, weil die neuen Menschen darin leben. Es klingt zu gut, um wahr zu sein, oder? Ist denn das wirklich so? Ich habe immer wieder Sätze gehört, wie: jede Sünde, die es in der Welt gibt, findet man auch in der Gemeinde. Oder: Christen sind nicht besser, sie sind nur besser dran. Und an den Sätzen ist ja was dran. Es wird ja immer wieder bestätigt bei dem, was wir in Gemeinde erleben können. Und es ist doch wirklich unheimlich schade, dass das so ist. Und das muss nicht so sein. Und das soll nicht so sein. Manchmal wird auch gesagt, wir sind ja alle Sünder. Nein, wir sind Heilige. Wir sind neue Menschen. Und wir können und wir sollen gut leben. Das drückt aus, dass wir zu Gott gehören. Im ersten Johannesbrief wird das richtig gut aufgeschlüsselt. Lest den ruhig mal. In 1. Johannes 2 steht dazu: Wer behauptet, dass er zu Gott gehört, soll leben, wie Christus es vorgelebt hat. Wer behauptet, dass er zu Gott gehört, soll leben, wie Christus es vorgelebt hat. Das ist der Maßstab, so zu leben, so zu werden wie Jesus. Wir sind keine Sünder mehr, auch wenn wir nur mal punktuell sündigen, wenn wir punktuell schuldig werden, wenn wir falsche Dinge tun. Wir sind eben neue Menschen, wir sind Heilige und darum leben wir im Licht. Das kann vielleicht Druck erzeugen, dieser Anspruch. Müssen wir perfekt werden? Nein, es geht nicht um Perfektion. Gott hat auch nie davon gesprochen, dass er perfekt ist. Er sagt nie von sich, dass er perfekt ist. Er sagt, er ist gut. Das ist der Maßstab. Gut sein. Gut tun, Gutes tun, gutes Leben. Und doch scheitern wir immer wieder daran. Wir sündigen. Aber das ist nicht das Problem. Um dieses Problem hat Gott sich längst am Kreuz gekümmert. Und dann scheint es manchmal, dass Gott Gnade vor Recht ergehen lässt. Das ist falsch. Bei Gott ist Gnade Recht. Bei Gott ist Gnade Recht. Und deshalb müssen wir nicht so bleiben, wie wir sind. Gottes Gnade will uns verändern. Und Jesus geht mit uns da einen Weg, mit jedem Einzelnen und auch mit uns als Gemeinschaft, weil wir dabei einander brauchen. Und ja, wir brauchen einander als Trainingspartner und als Weggefährten. Ich bete. Jesus, ich danke dir, dass es dir nicht darum geht, dass wir irgendwas einfach einhalten, sondern du willst uns von innen heraus ändern, dass wir wirklich der neue Mensch werden, dass wir so werden wie du. Und das sind Wege, die du uns führst. Und dafür danke ich dir, dass du uns da begleitest, dass du nicht Forderungen einfach aufstellst, wie wir zu sein haben, sondern dass du einen Weg mit uns gehst. Und ich danke dir, dass wir Gemeinschaft haben, dass wir andere Christen haben, mit denen wir unterwegs sein dürfen. Und ich bitte dich, dass wir das wirklich nutzen, gemeinsam unterwegs zu sein, um dir ähnlicher zu werden. Amen.